Ist es jetzt sinnvoll, sozusagen jemanden sozusagen im Gefüge überzubezahlen, aber dafür das Know-how zu kriegen und vielleicht tatsächlich das ganze Team dadurch sogar zu entlasten oder halt einen großen Sprung in der Produktqualität zu machen oder so? Oder ist das was, was man halt nicht machen möchte und dafür leiden dann aber alle, aber werden halt, niemand wird überbezahlt oder so? Das sind halt die großen Challenges, die man sich dann halt auch anschauen muss. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deathplay. Ich bin Jan Theisen von KingArt.
Ich bin Jan Klose von Deck 13.
Johannes Roth von Mimimi.
Und wir haben mal wieder die Comments durchforstet nach Themen, worüber können wir mal reden. Und eine Frage, die aufkam, ging so in diese Richtung, Fachkräftemangel, woher kriegen wir Leute, wie kommt man in die Games-Industrie? Warum, es gibt genug Leute, die in der Games-Industrie arbeiten wollen, warum beschweren sich Entwickler trotzdem, sie haben nicht genug Entwickler? Ja, darüber wollen wir sprechen. Und die erste Frage vielleicht, ist das überhaupt so, Jan Klose, gibt es Fachkräftemangel? Sucht ihr händeringend nach Leuten oder ist das irgendwie mehr so keine Ahnung, eine Newsblase?
Eine Urban Legend. Nein, wir suchen tatsächlich sehr viel und es ist nicht leicht. Und ich glaube, es ist tatsächlich, es hört sich immer verrückt an. So, Games-Branche ist spannend, ganz viele wollen dahin und trotzdem suchen wir die ganze Zeit Leute. Aber es ist so, also es ist schwierig, tatsächlich die Leute zu finden, die wir gerade genau brauchen. Und ich glaube, das ist so der große Punkt. Wir sind jetzt knapp 100 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben immer auch irgendwelche, die vielleicht ein Projekt verlassen oder wir brauchen fürs nächste Projekt noch ein paar neue Stellen oder so. Das heißt, wir suchen eigentlich immer. Und teilweise dauert es sehr, sehr lange, bis wir jemanden finden. Manchmal haben wir Glück, es geht schnell. Aber ja, wir haben tatsächlich nicht nur das Problem, dass wir Leute nicht finden, sondern auch, dass wir Leute nicht finden, die eben genau das können, was wir wollen. Wir brauchen Game Designer und im Game Design brauchen wir dann nochmal spezielle Leute. Man kann sich nicht einfach so bewerben und sagen, hey, ich bin Game Designer, ich gehe zu Deck 13, ich designe ein Game, um es jetzt mal platt zu sagen, sondern dann suchen wir gerade nach dem Three Seas Designer, der sich nur um Kamera, Character, Controls kümmert und das schon ein paar Mal gemacht hat, sodass wir dann beim nächsten Projekt eben da schon mal eine gute Position haben. Und ja, da ist die Frage, wie viele gibt es da in Deutschland? Oder nehmen wir einen Narrative Designer, der gut Geschichten, interaktive Geschichten, Quests bauen kann. Wie viele Spiele, größere Spiele gibt es denn in Deutschland, wo jemand schon mal sowas überhaupt gemacht hat, für ein großes Spiel, große, komplexe Quests in einem großen Team gebaut hat. Und wenn es jemand gibt in Deutschland, dann hat der oder die vielleicht gerade einen guten Job und will nicht unbedingt vielleicht zu Deck 13 wechseln. Und auf einmal wird das ganze Thema, obwohl es so viele interessierte Leute gibt, total kompliziert und schwer, im richtigen Moment die richtigen Leute zu finden.
Okay, verstehe ich, aber ich sag mal, weltweit gibt es sehr viele Entwickler und es gibt alles und letzten Endes ist es häufig einfach eine Frage des Geldes. Johannes, wie sieht das aus, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, einen super spezialisierten Animator oder Grafiker oder Tech-Artist oder was auch immer braucht? Warum nicht einfach sagen, okay, das ist so speziell, das muss halt irgendwie sein Geld kosten, wir kippen denen jetzt eine Badewanne voll Kohle vor die Füße und dann holen wir uns halt irgendjemanden von Pixar oder von keine Ahnung, von Blizzard.
Ach, wenn es nur so leicht wäre. Also ich schließe mich dem Jan erstmal an. Wir sind ja nur so 35 bis 40 Leute. Im Kern Juniors, frische Leute findet man ganz gut, aber eben genau das, was du jetzt auch ansprichst, so Spezialisierung, Erfahrungslevel, da wird es schnell exponentiell komplizierter. Zum Beispiel suchen wir gerade jemanden für QA-Testing und wir finden einfach niemanden, der dann auch bei diesem Job bleiben will. Es gibt dann halt Leute, die bewerben sich und sagen, ja, so ein, zwei Jahre QA als Einstiegsbrett, so das geht. Aber wir wollen ja diese Stelle eigentlich dauerhaft besetzen. Und wir stellen eben fest, Spezialisierung und Erfahrung machen es deutlich, deutlich komplizierter. Und wie du sagst, und wie Jan auch schon gesagt hat, da muss man dann vielleicht auch ins Ausland schauen, zu anderen professionellen Firmen, die halt sowas in die Richtung auch machen. So viele gibt es eben gar nicht in Deutschland. Wir werben auch nicht ab. Das sind auch so Themen, ja, dass man jetzt sich dann nicht noch irgendwie in komischen Konkurrenzsituationen aufbaut. Naja, und da ist unser Problem einfach, dass wir halt ein deutschsprachiges Unternehmen sind. Natürlich gibt es intern auch Leute, die wünschen sich immer mal den Wechsel zu Englisch, um sozusagen das Recruiting, diesen Fachkräftemangel irgendwie anders bearbeiten zu können. Gleichzeitig wissen wir aus Erfahrung, weil wir das ganz am Anfang mal ausprobiert haben, wenn du halt das ganze Unternehmen plötzlich auf Englisch umstellst, dann gibt es halt ganz neue Probleme. Also erstmal müssen die Leute ja dann auch nach München ziehen und so. Das ist dann vielleicht noch ein anderes Thema, ob man das auch noch remote macht oder nicht. Aber das klammere ich jetzt erstmal für die Komplexität aus. Können wir sicher auch noch drüber reden. Aber also es geht dann darum, jetzt wären die in München, was ist denn sozusagen auf der Ebene Social Life überhaupt? Also wenn man jetzt in der Mittagspause, reden dann auch alle Englisch oder redet dann doch immer wieder jemand Deutsch? Ist dann jemand ausgeschlossen? So diese ganze Komponente gibt's. Und dann ist halt Spieleentwicklung, wie wir alle wissen, doch recht kompliziert. Und es geht ja oft darum, so diese Vision sozusagen zu teilen, Vision Keeping, wie auch immer man es nennt, ins Team reinzutragen, wie soll denn das Spiel ausschauen? Und wir wissen aus Erfahrung, das ist schon mit unserer Muttersprache schwierig genug, sozusagen einen Satz zu sagen und alle verstehen das Gleiche darunter. Das wird dann einfach auch wieder schwieriger. Also wir trauen es uns aktuell noch nicht ganz zu. Und woran man vielleicht auch gar nicht so denkt, selbst bei unserer Größe gibt es jetzt doch schon recht viel Dokumentation. Alles, was wir fürs Game machen, ist eigentlich eh immer im Englischen. Da habe ich jetzt nicht so das Problem. Aber so die Themen wie Arbeitszeitnachweise, Urlaubsanträge, weiß ich nicht was, da ist halt viel dann auch im Deutschen bei uns so in der internen Dokumentation, in der Prozessbeschreibung halt aufgeschrieben. Das müsste man also auch alles umbauen. Das ist halt mal Deutsch, mal Englisch, mal ein Mischmasch aus allem. Ja, also es ist kein Schalter, den man einfach so umlegt und dann kann man sich den Pixar-Animator holen. Und zum Thema Geld ist, denke ich, einfach zu sagen, dass man natürlich nicht auf jedes Problem einfach Geld werfen kann, zum Beispiel, weil man ja vielleicht eine faire Gehaltsstruktur im eigenen Unternehmen aufbauen möchte. Und natürlich sind das dann die schwierigen Fragen für die Geschäftsführung. Ist es jetzt sinnvoll, sozusagen jemanden sozusagen im Gefüge überzubezahlen, aber dafür das Know-how zu kriegen und vielleicht tatsächlich das ganze Team dadurch sogar zu entlasten oder halt einen großen Sprung in der Produktqualität zu machen oder so? Oder ist das was, was man halt nicht machen möchte und dafür leiden dann aber alle, aber werden halt, niemand wird überbezahlt oder so? Das sind halt die großen Challenges, die man sich dann halt auch anschauen muss.
Ja. Jan Klose, ich glaube, ihr macht ja auf Englisch eure Produktion, ne? Oder intern. Wir machen jetzt auch mittlerweile Englisch. Also wir sind vor 3, 4 Jahren oder sowas umgestiegen. Lief eigentlich ganz gut. Und hat halt natürlich auch damit zu tun gehabt, ne? Weil man dann anstelle sozusagen unter 80 Millionen Leuten sich jemanden suchen muss, kann man sich auf einmal unter 8 Milliarden Leuten jemanden suchen. Und wir haben tatsächlich jetzt auch, was die Neueinstellung angeht, würde ich sagen, so die, sag mal, fast die Hälfte der Leute ist halt jetzt englischsprachig mittlerweile, die bei uns anfangen. Aber ja, Jan, bei euch oder allgemein, wie denkst du das mit Gehalt, ist das halt, oder allgemein vielleicht Attraktivität in der deutschen Games-Industrie zu arbeiten, ist das ein Problem? Also jetzt mal verglichen mit anderen Industrien in Deutschland oder halt mit der Games-Industrie weltweit, wie steht da so die deutsche Games-Industrie, was Gehälter und Arbeitsbedingungen angeht?
Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein Riesenfaktor oder ein Riesenpunkt, und spannend, dass du sagst, dass ihr auch auf Englisch umgestellt habt, haben wir auch gemacht. Bei uns war es halt so ein bisschen so, da war ich immer so ein bisschen der Treiber durch meinen naiven Wunsch, dass es bei uns irgendwann aussieht wie in irgendwie der Mos Eisley-Kantine bei Star Wars, weil ich das immer geil fand und mir dachte, wir müssen doch irgendwie cool und international und so. Und dann ich eher der war, der sozusagen die Probleme übersehen hat, die Johannes auch so schön angesprochen hat. Ja, komm, wir sind jetzt hier international, kein Problem, Englisch. Und einige Leute sich da auch am Anfang ein bisschen danach unwohl gefühlt haben, gesagt haben, jetzt haben wir ein Meeting, ich kann nicht gut Englisch, ich sag dann da nichts und so. Also das waren wirklich sehr kritische Momente, aber die wurden immer überraschend schnell überwunden, weil wir es halt auch, wir haben es halt nicht auf so auf Druck gemacht. Now we all speak the English here in the deutschen Meeting oder so. Wir haben halt aber immer gesagt, wir sind halt höflich. Wenn irgendeine Person im Meeting ist, die kein Deutsch kann, sprechen wir Englisch. Und das hat dann so zu Witzen auch geführt, dass wenn die Tür aufging, haben wir dann so Mitte im Satz einfach auf Englisch weitergeredet und so. Und gerade die Leute, die dann reinkamen, die waren dann immer, fanden es immer total lustig und auch irgendwie schön, fühlten sich geehrt dadurch. Also ich glaube, wenn es richtig klappt und wenn man es nicht gezwungen macht, kann das ganz gut funktionieren. Unser erster Punkt war halt immer, Johannes hat es ja auch mit angesprochen, die Dokumentation zu sagen, okay, alles, was wir schreiben, ist Englisch. Da wir aber schon seit vielen, vielen Jahren Publisher aus dem europäischen Ausland hatten, erst in Polen, dann in Frankreich, waren wir eh gezwungen, alles auf Englisch zu schreiben. Wenn wir ein Meeting gemacht haben, haben wir uns ein neues Spielefeature ausgedacht, ja, dann mussten wir das ja jemandem zeigen. Und die konnten halt kein Deutsch. Das heißt, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, erstmal das Ganze auf Deutsch aufzuschreiben und dann zu übersetzen und dann irgendwo hinzuschicken oder dann auf Englisch jemand zu präsentieren. Deswegen haben wir ja relativ schnell dann einfach alles wirklich immer Dokumentation auf Englisch gemacht. Die Leute in ihrem Code haben sowieso schon immer alles auf Englisch kommentiert. Von daher fiel es dann nicht so schwer. Aber ja, tatsächlich, wie du sagst, merkt das irgendwer da draußen? Finden die das gut? Sind wir attraktiv genug? Finde ich es ein super schwieriger Punkt, denn man kann es mal ganz ehrlich sehen. Deutschland ist jetzt nicht das Spieleentwickler-Mekka. Und es gibt ganz einfache Punkte, wo man sehen kann, dass auch Leute, die vielleicht sagen, hey, cooler Karrieresprung, ich gehe mal ins Ausland oder ich gehe mal zu einem kleinen bis mittelgroßen Team, da kann ich was lernen, da habe ich eine tolle Position, da kann ich mitgestalten, das sind alles tolle Punkte. Aber nehmen wir mal uns, wir sind in Frankfurt. Da sind inzwischen einige größere Spieleentwickler unterwegs oder auch Teilbereiche, so wie Foundry 42 oder id Software, haben hier einige Zweigstellen aufgebaut. Aber solange das nicht der Fall ist und ich komme jetzt aus den USA oder sei es auch nur aus Frankreich, und entscheide mich, mein Leben nach Frankfurt zu verlegen. Also erstens, das ist jetzt keine Stadt wie New York oder Berlin oder Paris, London, wo ich mir denke, da wollte ich immer schon mal hin, sondern da muss ich erstmal nachgoogeln, was ist denn da überhaupt? Leben da Menschen und haben die Häuser, so ungefähr. Und wenn ich das geschafft habe, dann muss ich mir überlegen, beruflich, was ist, wenn ich da nicht zufrieden bin? Was ist, wenn ich da 3 Monate gearbeitet habe und das sind alles Vollidioten oder ich kriege es einfach nicht gebacken? Was muss ich dann machen? Muss ich zurück nach Hause, alle Koffer packen, Wohnung kündigen? Oder ist in der Stadt was anderes, wo ich hin kann? Ist da ein Spiele-Hub? Ist da eine Gaming-Community? Kann ich woanders mich bewerben, da und da einen Job finden? Wenn ich das kann, dann ist natürlich meine Motivation, dahin zu gehen, viel höher, denn dann habe ich da so oder so wahrscheinlich eine gute Zukunft. Und wenn das nicht der Fall ist, bin ich natürlich viel, viel skeptischer und denke mir, dahin, ich weiß nicht. Womit wir echt gute Erfahrungen gemacht haben, ist, sobald Leute sich mal dafür entschieden haben, zu uns zu kommen, haben wir denen, vor allem wenn sie von weiter weg kamen, und sie noch im Bewerbungsprozess oder im Entscheidungsprozess waren, haben wir ihnen hier ein Wochenende in der Stadt gegeben, dass sie einfach sich umschauen konnten, dass sie gucken konnten, werden sie warm mit der ganzen Umgebung und so. Und die waren alle immer sehr begeistert. Gut, Frankfurt ist halt auch ganz gut, weil es eine sehr internationale Stadt ist, spricht eigentlich jeder auf Deutsch mit dir, wenn du auf Englisch mit dir, wenn du auf Englisch anquatschst und so. Also das geht eigentlich alles sehr gut. Von daher ist es ein ganz gutes Pflaster. Und ich glaube, so 50% der Frankfurter haben inzwischen ausländische Wurzeln. Das ist auch halt eine relativ hohe Quote. Ist halt ganz schön. Aber ich glaube, noch ein zweiter Punkt, sorry, und zurück zu dir. Ein zweiter Punkt ist halt, ist Deutschland überhaupt ein attraktiver Ort für ausländische Kräfte? Ist es so, dass sie sagen, ich würde voll gern unbedingt mal nach Deutschland gehen, weil da ist es cool? Und dazu muss man sagen, ist halt auch nicht so die Wahrnehmung im Ausland, muss man ganz ehrlich halt auch dazu sagen. So stehen die Deutschen gerade nicht da als das Willkommensland, das sagt, hey Leute, arbeitet bei uns, lebt mit uns, wir sind alle eine große Familie, wir haben euch gern. Das behaupten die Deutschen oft, gerade in der Politik von sich, dass es der Fall wäre. Aber wenn man mal guckt, was Arbeitskräfte sagen und wie die sich hier willkommen fühlen, dann schlägt einem doch oft ein bisschen anderes Bild entgegen, leider.
Ja, ich glaube, ihr beide müsst euch auch echt beschweren, wenn ihr in München oder in Frankfurt sitzt. Wir sitzen hier im Entwicklerzentrum in Bremen und wir haben hier eine Ausländerbehörde. Da hast du das Problem, dass sie selbst in der Ausländerbehörde kein Englisch sprechen. Also,
Hast aber sogar in Frankfurt teilweise, dann
ja,
mag ich
in
mir das nicht
Bayern auch.
vorstellen, wie es dann vielleicht bei euch ist.
Aber gut. Okay, aber ja gut, und dazu kommt vielleicht noch allgemein, muss man auch wissen, dass in bestimmten Berufen, die jetzt nicht Games-branchenspezifisch sind, also wie zum Beispiel Programmierung oder sowas, die Games-Branche halt auch tendenziell schlechter bezahlt als andere Branchen. Also wenn du einfach, wenn es dir rein ums Geld geht, dann bist du halt irgendwie, keine Ahnung, bei SAP oder bei irgendeiner Bank sicherlich besser aufgehoben als in der Games-Branche. Allerdings denke ich, was wir manchmal auch vielleicht ein bisschen vergessen oder vielleicht manchmal auch noch stärker promoten könnten, ist, dass je nachdem, wo die Leute herkommen, wir halt auch tatsächlich einfach mit den für uns üblichen deutschen Rahmenbedingungen punkten können, ne? Also ich sag mal, Urlaubstage, Feiertage, wie läuft es, wenn ich krank bin, keine Ahnung, diese ganzen Geschichten. Das ist halt für uns alles, ich sag mal, super normal, super natürlich und das kann aber ein echtes Verkaufsargument sein, ne? Wenn du dann jemanden sagst, hey, by the way, wenn du mit deiner Familie rüberkommst, ihr seid hier alle nicht kostenlos, aber ihr seid alle krankenversichert und du hast, keine Ahnung, 5 Wochen Urlaub und kannst durch Europa reisen und wir haben auch noch, keine Ahnung, 12 Feiertage. Solche Sachen, das sind sind einigen Leuten, also ist für uns normal, aber sozusagen nicht unbedingt für jeden, je nachdem, wo sie herkommen, ne? Okay, aber wenn es jetzt allgemein relativ schwierig ist, Leute zu bekommen und gerade diese sehr spezialisierten Leute, was ist dann die Lösung? Wie macht ihr das, wenn ihr jetzt halt sagt, okay, wir brauchen jemanden, der super speziell irgendetwas kann? Baut ihr die dann intern auf oder sagt ihr dann irgendwann, naja, das ist nicht genau der, den wir brauchen, aber das Beste, der Beste, den wir kriegen können, versuchen wir das mal? Oder ja, wie läuft das, Johannes? Habt ihr irgendwie intern sowas wie, keine Ahnung, dass ihr dann Schulungen oder sowas anbietet oder dass ihr irgendwie sagt, hier, jemand kann, keine Ahnung, macht irgendwie einen Kurs oder ist es dann halt eher so, naja, wir schmeißen ihn ins Wasser und wir gucken mal, ob er schwimmt und schauen wir, was am Ende rauskommt.
Ja, wahrscheinlich eher Letzteres. Also wir haben schon so Dinge wie Fortbildungstage und Budget und so weiter, aber das ist eher für die eigene Weiterentwicklung. Ja, ich glaube, ein großer Anteil unserer Stellen ist eben als Junior bei uns gestartet oder vielleicht sogar über das Pflichtpraktikum aus einem Game Design Studiengang zu uns gekommen. Und dann ist es bei uns schon auch so, dass wir sozusagen manchmal die Spiele und das, was wir machen, auch so ein bisschen formen, halt was zum Team passt. Also wir denken uns jetzt nicht was aus, also wir machen zum Beispiel kein Multiplayer online, weil wir es halt einfach nicht können. Und jetzt dann noch sozusagen Netzwerk-Coder zu finden, ist wahrscheinlich das Schlimmste, was man suchen kann. Ich weiß es nicht. Aber das versuchen wir dann natürlich zu vermeiden. Die anderen Leute bauen wir halt so auf. Natürlich versucht man Wissenstransfer irgendwie herzustellen von den Leuten, die vielleicht vorher Dinge übernommen haben und abgeben wollen oder sollen. Aber es ist durchaus nicht so einfach zu beantworten. Und dann gibt es eben Stellen wie QA-Testing, da kann man vielleicht eben auch als begabter Junior gut einsteigen, ja, wenn man Spiele einfach, wenn man das im Blut hat, Spiele kaputt zu machen, vielleicht auch die schon fertig veröffentlicht sind, dann ist man da ganz gut aufgehoben und dann kommt man natürlich auch gut rein, aber natürlich gibt es andere Bereiche, zum Beispiel jetzt bei uns, wir verwenden die Unity Engine und da geht es ums Thema Rendering und Shader und das ist halt echt. Ja, hätten wir gerne schon vor 4, 5 Jahren jemanden gefunden und haben es immer noch nicht so richtig, weil es ist halt nicht nur, du musst Engine-Rendering-Code verstehen, sondern du musst halt auch noch dieses Monster von Unity-Rendering-Engine-Code verstehen, was halt dann die Hyperspezialisierung ist. Und dann noch das, was wir jetzt über Shadow Tactics, Desperados 3, jetzt Shadow Gambit, alles daran verändert haben und individualisiert haben auf unser Projekt, muss dann auch noch raffen. Und dann ist es noch der Dom, mein Mitgründer und unser Creative Director, der das bisher gemacht hat. Das heißt, der hat halt auch sehr wenig Zeit, das dann irgendwie alles zu erklären. Ja. Also das ist noch so ein großes Fragezeichen, wie wir das mal gelöst kriegen.
Wenn ihr zwei findet, sagt Bescheid, einen nehmen wir.
Ja,
aber dieses quasi, ich meine, das klingt halt irgendwie natürlich jetzt weird, Leute auf Dinge zu setzen, für die sie vielleicht eigentlich nicht auf dem Papier qualifiziert sind. Aber ich glaube gleichzeitig, das ist halt irgendwie auch Game Development, ne? Weil ich sag mal, wir haben ja irgendwie alle angefangen, ohne Ahnung zu haben, was wir da eigentlich tun und haben gesagt, naja, wir bemühen uns und wir versuchen uns nicht dämlich anzustellen. Aber vom Prinzip her, ich glaube, niemand von uns hätte sich sicher sein können, dass das funktioniert, was wir tun, ne? Sondern es geht halt auch stark darum, einfach Probleme zu lösen und zu wachsen und halt irgendwie rauszufinden, wie es dann funktioniert. Ne? Ich habe da irgendwie letztes Jahr auf der DevCon einen Talk gehalten, der so im Prinzip gesagt hat, wenn du keine Leads finden kannst, mach sie dir selber. Und das ist halt eben auch wirklich eine Geschichte, die wir jetzt hier bei uns ganz aktiv verfolgen, dass wir halt eben wirklich sagen, okay, bei welchen Leuten glauben wir, dass sie das Potenzial dazu haben, irgendwie Leads zu werden oder auch sich in bestimmte Sachen zu spezialisieren. Und dann sprechen wir mit den Leuten und wenn sie sagen, ja, habe ich Bock drauf, lass das mal versuchen so, dann versuchen wir, die da hinzubringen. Und das kann auch super motivieren, ne? Weil du dann halt eben wirklich so eine Quest vor dir hast und hast halt irgendwie, okay, ich habe jetzt 2 Jahre Zeit und dann beim nächsten Projekt wäre ich gerne der, keine Ahnung, Lead Programmer, Art Director oder was auch immer. Und dann sind die Leute natürlich auch echt motiviert und versuchen das zu schaffen. Gleichzeitig ist natürlich dann immer das Problem, was ist, wenn es dann eben doch nicht klappt, weil eben die Sachen sehr komplex sind und sehr schwierig sind und dann hast du eben vielleicht auch einfach mal nicht Glück, ne? Und dann hast du das Problem. Jan, wenn sich jemand bei euch bewerben will, wahrscheinlich ja dann eher nicht als Senior oder Lead oder Director, sondern eher als Junior-Entwickler, der dann aber vielleicht irgendwie im Laufe der Zeit bei euch sozusagen die Leiter erklimmen will. Wie funktioniert das und was ist wichtig bei euch im Bewerbungsprozess? Ist es irgendwie, ich hätte mal eine 3 in Chemie in der 12. Klasse, ist das ein Problem oder wie läuft das?
Also es ist spannend, dass du das sagst und wie du das auch gerade selber beschrieben hast, denn tatsächlich sind das ja diese verschiedenen Möglichkeiten. Jemand wird vielleicht erst wohin entwickelt, weil man nicht genau die Person findet, oder man sucht genau eine Position und weiß eigentlich, was man dafür braucht. Und ich glaube, bei uns ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir haben auch wirklich Leute bis hin zum Director-Level ausgeschrieben und gesucht. Das heißt also wirklich die Leute, die dann eine ganze Abteilung betreuen. Das sind neue Abteilungen gewesen, also wie zum Beispiel jetzt Narration, also alles, was mit Storytelling und Erzählung und vielleicht noch Quest und Worldbuilding zu tun hat, wo jetzt eben nicht schon 20 Leute da waren, wir gesagt haben, so, du kommst jetzt rein und übernimmst das. Aber das haben wir auch gemacht. Also wir versuchen wirklich beides. Wir versuchen von intern Leute aufzubauen, dass sie einen Schritt weiterkommen, und haben das viel gemacht auch jetzt. Wir suchen vor allem, ich sag mal so im mittleren Bereich, nach Leuten, die schon Erfahrung irgendwo haben. Das heißt, die schon mal wirklich auf einer oder zumindest ähnlichen Stelle schon mal gearbeitet haben, weil es sehr, sehr schwer ist, Leute wirklich als, ja, in so eine größere Verantwortung zu geben, wenn sie es wirklich noch gar nicht gemacht haben. Es ist einfach schwierig. Deswegen, wie du sagst, wie kann man denn jetzt reinkommen? Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich habe nur eine 3 in Chemie und möchte da reinkommen. Ich glaube, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, es zu machen. Nach wie vor bin ich ein großer Fan von Praktika. Wir haben nicht 1 Million Praktikantenstellen offen, wo wir sagen, hey, kommt alle rein und macht unsere Drecksarbeit und dann verdienen wir viel Geld, sondern es ist wirklich so, dass wir relativ spezifische und betreute Stellen bei uns haben. Und wir hoffen, dass die Leute wirklich nach einem Praktikum sagen können, ich war da, ich habe das gelernt und das kann ich in meine nächste Bewerbung schreiben. Denn dann haben wir ja jemanden, oder dann sind sie jemand, die schon mal was gemacht haben in dem Bereich. Selbst wenn es ein 6 Monats-Praktikum war, sowas zählt. Ich habe an dem und dem Projekt gearbeitet, habe das und das gemacht. Damit kann man sich meistens schon mal gut auf eine Junior-Stelle bewerben und sagen, ja, ich weiß, worum es geht. Ich habe einen Arbeitsnachweis hier sozusagen und ich kann euch persönlich überzeugen in meiner Probezeit. Also da suchen wir tatsächlich relativ viel, gerade auch im Junior-Bereich. Aber wir suchen, wie gesagt, auch die ganze Leiter hoch, und bei, ja, 100 Leuten ist es halt inzwischen schon eine Leiter geworden. Wir sind es schon sehr organisiert, was einfach daran liegt, dass halt, ja, Menschen im Allgemeinen nicht viel mehr als so im Schnitt 5 anderen Menschen gut was erzählen können und sich gut von denen Infos und Berichte abholen können. Das heißt, wenn man 100 hat, dann hat man halt schon eigentlich 3 Stufen von, ja, Zwischenstufen von Lead zu Director und so weiter. Und ja, deswegen, wir suchen querbeet. Ich finde immer wichtig bei uns ist, man braucht nicht unbedingt eine offene Stelle zu finden, auch wenn die immer auf der Webseite sind. Man kann sich auch initiativ bewerben, aber dann sollte man wissen, für was. Es ist immer schwierig, wenn jemand sagt, hey, ich will in Games, ich kann programmieren, ich kann auch so ein bisschen Art und ich habe mal das und das gemacht, habt ihr nicht was für mich? Das ist so breit, dass man hier dann nichts finden kann und auch nicht genau darauf vertraut, dass diese Person dann in diesem Teilbereich dann auch noch so gut ist. Ja, es ist besser, sich vorher zu überlegen, was will ich? Kann ich da vielleicht ein paar Beispiele, ein paar Referenzen mitschicken und sagen, ja, ich will mich für Programmierung initiativ bewerben. Ich hätte gerne Junior Tools Programmer oder sonst was Posten.
Ja.
Das kann auch dazu führen, dass dann mal jemand sagt, nee, Tools haben wir jetzt nicht, aber wie sieht's aus mit, keine Ahnung, Engine oder Gameplay-Programmer oder sowas? Das ist ja in der Nähe. Also
Ja.
das kann passieren. Aber
Ja.
das wär so die Empfehlung bei uns. Also denk dir, wo drin du gut bist, und damit komm an, da hast du schon mal ganz gute Möglichkeiten.
Praktika sind auch bei uns echt ein großes Ding. Also ein guter Teil der Leute, die bei uns anfangen, bleiben halt einfach nach dem Praktikum da oder nach der Bachelorarbeit und das funktioniert eigentlich immer sehr gut, weil man dann einfach sich schon kennt und sozusagen sich ne, niemand zu hohes Risiko sozusagen auf einer der Seiten eingeht. Ansonsten, ich glaube, was halt einfach super wichtig ist, ist, man muss halt einfach dieses, ist so ein bisschen jetzt natürlich so Bullshit-Bingo, aber so ein Growth-Mindset haben, dass man halt eben wirklich einfach Bock drauf haben muss, Neues zu lernen und Bock drauf haben muss, sich zu entwickeln und halt eben nicht statisch zu sein, weil ich sag mal, was heute irgendwie wichtig ist für einen Grafiker, ist so an Tools und keine Ahnung, war halt vor 5 Jahren irgendwie komplett anders und vor 10 Jahren wieder komplett anders. Und deswegen sollte man, glaube ich, einfach so vom Mindset her einfach super neugierig sein und Herausforderungen mögen und es mögen, halt irgendwie Probleme zu lösen und jetzt auch nicht in Panik verfallen, wenn halt irgendwie ein Riesenhaufen Probleme vor einem liegen und so. Und ich glaube, das kann halt einfach sehr
helfen. Und eine Sache noch, finde ich wichtig, weil du es gerade sagst, nicht in Panik verfallen, wenn eine Bewerbung abgelehnt wird. Oft denkt man dann, oh, ich war zu schlecht, ich bin nicht die richtige Person für den Laden. Nein, es hat halt gerade in dem Moment nicht gepasst. Ruhig wieder bewerben, ruhig woanders bewerben, viel bewerben und nicht einfach denken, oh, das war meine Traumstelle. Hat nicht geklappt. Das mache ich nie wieder. Die Idioten, voll böse. Wir versuchen allen zu antworten. Wir versuchen das alles so ordentlich zu machen, wie es geht, und den Leuten zu sagen, hey, kommt wieder, versucht's wieder. Kein Problem. Keiner ist sauer, wenn ihr in ein paar Monaten nochmal kommt und sagt, hey, jetzt würde ich es aber nochmal versuchen.
Unser VFX-Lead, der erzählt immer stolz, dass wir ihn als Praktikant abgelehnt haben und dann als VFX-Artist angestellt haben. Irgendwie ein paar Monate später.
Ich hat er recht behalten, sozusagen.
Hat er recht behalten, auf jeden Fall, ja.
Gut, ich würde noch zwei Tipps für Juniors, weil die haben wir heute nicht so abgefrühstückt. Das eine ist, nicht übers Abi-Zeugnis nachdenken, sondern lieber ein paar coole Arbeitsproben mitschicken, irgendwas Kleines, Rundes, ob das jetzt in Art ist oder ein selbstgemachtes Spiel oder so ein Video von einem Spiel, von einem Mod. Das überzeugt uns deutlich mehr als eben die drei in Chemie, die interessiert uns nicht. Und das andere, was uns schon oft auffällt, ist einfach ein gutes Motivationsschreiben. Ja, also klassische Empfehlung für jede Bewerbung, aber warum will man halt dann zum Beispiel bei Mimimi arbeiten? Keine generische Bewerbung an alle Unternehmen schicken. Ich würde sagen, das erhöht die Conversion Rate schon deutlich. Und
nicht
wenn
vergessen,
man das
den Firmennamen
beachtet,
auszutauschen.
Exakt. Gut, okay. Ja, also alle da draußen, bewerbt euch gerne. Wir suchen alles. Wir suchen alle und wir suchen auch alles. Und ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt für zukünftige Themen, gerne unten in die Comments schreiben. Wir schauen das immer durch und beantworten dann gerne eure Fragen. Ansonsten, Deathplay gibt es wie immer bei der GameStar und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wir sehen uns wieder in 1 oder 2 Wochen. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.